Viva Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Ein Spieltag noch, dann ist Weihnachtspause und für einige Trainer in der Bundesliga, da könnte es alles andere als ruhig werden über die Festtage. Kohfeldt und Hütter, das sind die beiden Trainer, die jetzt am 17. und letzten Bundesligaspieltag vor der Pause im Mittelpunkt des Interesses stehen. Und zumindest bei einem, da wackelt da vielleicht auch der Stuhl schon so ein bisschen, allen Treue schwüren zum Trotz. Wir schauen uns die Lage mal bei Gladbach und Wolfsburg an, vor diesem ja möglicherweise richtungsweisenden letzten Spieltag vor der Pause. Heute hier im Fever Pitch Podcast und bei mir ist wieder Alex Steudel. Hallo Alex.
Hallo Malte, grüß dich.
Sag mal Alex, was ist denn da jetzt eigentlich in Wolfsburg los? Wenn man das mal so sich die letzten Jahre einfach mal nochmal vor Augen führt. 2009 Meister geworden, 2015 Pokalsieger, 2021 Champions League geschafft, da eingezogen. Alle sechs Jahre ein recht ordentlicher Erfolg, manchmal sogar ein recht großer Erfolg. Aber auf alle diese Erfolge kam ja dann plötzlich ein Absturz. Irgendwas haben sie dann falsch gemacht in der Euphorie des Erfolges? Oder wie muss man das einschätzen? Musst du mir mal erklären.
Ich versuche es dir zu erklären. Ich versuche es so zu tun, als ob ich es genau wisse. Aber es ist schon auffällig, dass jetzt natürlich die, dass sie sich jetzt mit den, also was heißt sie, dass Jörg Schmadtke, an dem muss man das ja schon ein bisschen festmachen, der ist ja auf der einen Seite schon auch ein bisschen der Vater des Aufschwungs gewesen die letzten Jahre, hat aber in letzter Zeit irgendwie keinen so einen guten Eindruck hinterlassen. Ich sage jetzt mal, oberflächlich gesehen wirkt er immer so ein bisschen stinkstiefelig, wenn er überhaupt mal auftritt. Wird ja auch manchmal vermisst über längere Phasen in der Öffentlichkeit. Und dann hat er sich natürlich jetzt auch, was die Verpflichtungen angeht, zweimal, also ich sage jetzt mal, 1,5 Mal bisher kein Volltreffer gelandet, muss ich schon so sagen. Ne? Also Marc van Bommel, da haben natürlich ganz viele Menschen mehr erwartet. Ich ehrlich gesagt auch. Ich fand das ja eigentlich eine gute Verpflichtung. Er war ja auch der einzige Trainer in der Bundesliga, der selber als Spieler sehr erfolgreich war. Und da war ich ja schon gespannt, wie das funktioniert. Das hat ja nun mal überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt Kohfeldt, muss ich gestehen, bin ich ein bisschen kritisch eingestellt seit seiner Bremer Zeit. Und das funktioniert irgendwie jetzt auch nicht richtig. Also kann man, glaube ich, jetzt schon mal sagen, er spielt ja ein bisschen auf Zeit jetzt nach diesen sechs Niederlagen hintereinander, spricht von der Winterpause und vom Training und so weiter, was er braucht. Aber es gibt natürlich Trainer, die kommen und gewinnen gleich und oder schaffen es gleich irgendwie eine dauerhafte Veränderung in der Mannschaft die Veränderung herbeizuführen und das schafft er nicht.
Obwohl er hat das, ja, er kam ja und hat gewonnen, dreimal in einer Woche, aber das stimmt. War dann ein sehr kurzes Strohfeuer.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, der neue Beseneffekt, den hat er tatsächlich geschafft, dann habe ich kurz gestutzt und dachte, hoppla, aber das ist dann, also das habe ich glaube ich auch noch nie erlebt, das ist so ein, also erst nur gewinnen und dann nur noch verlieren. Da fragt man sich natürlich schon, woran das liegt. Also wenn zwei Trainer hintereinander so schlecht spielen oder so schlechte Ergebnisse bringen, kann es natürlich auch an der Mannschaft oder an der Zusammenstellung der Mannschaft liegen. Man ist immer wieder bei Schmadtke. Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz schwierige Situation. Und in Wolfsburg ist es auch so, dass du natürlich nicht, wie soll ich das sagen, wie soll ich das freundlich formulieren, den wahnsinnigen Druck der Öffentlichkeit hast. Schmadtke hat sich ja selber darüber beschwert, dass so wenig Zuschauer kommen und jetzt mal ganz unabhängig von Corona, dass da das Interesse nicht so groß ist und dann hast du natürlich, dann wurschtelst du so ein bisschen so rum und hast nicht den Druck, der ja manchmal dich auch vorantreibt, sag ich mal so, um positiv zu sagen.
Aber was sie ja als Gedanken hatten bei Wolfsburg, sie wollten weg vom Umschaltfußball, wollten hin zu Ballbesitzfußball. Das war ja auch so der Gedanke, der hinter der Verpflichtung von Van Bommel stand. Und bei Leipzig, wenn man das jetzt beispielsweise mal als Vergleich hinzieht, da wollten sie ja genau das Gegenteil. Sie wollten weg vom Ballbesitzfußball und wieder zurück zum Umschaltfußball. Warum muss man eine Spielweise einer Mannschaft, die offensichtlich erfolgreich ist, immer so komplett umändern wollen? Weiterentwicklung ist ja gut, aber doch nicht um jeden Preis.
Ja, das ist wirklich ein interessantes Problem, weil das ja auch noch weitere Vereine betrifft, die neue Trainer geholt haben, obwohl sie ja vorher erfolgreich waren. Und die Trainer haben auch alle Schwierigkeiten momentan. Ne? Also war ja bei Frankfurt am Anfang auch so. Bei Leipzig habe ich es auch nicht ganz verstanden, warum man etwas ändern soll, nur weil der Trainer jetzt andere Ideen hat. Never change a winning Taktik heißt doch, glaube ich, im Fußball. Genau, also das stimmt schon und da verstehe ich auch nicht ganz, warum man nicht einfach die Regularien des Spiels mehr annimmt und sagt, okay, wenn etwas funktioniert, warum muss ich es dann verändern?
Vor allem, weil ja auch die Spieler irgendwo dazu gepasst haben, die das innerlich aufgenommen haben, verinnerlicht haben und damit auch umgehen können. Und wenn sie dann komplett neu lernen müssen, auch wenn das natürlich neu lernen klingt jetzt auch, als wenn sie das Kicken neu lernen müssen, aber es ist ja doch schon ein Unterschied, wie du ein Spiel angehst und ob du mit dem Ball überhaupt was anfangen kannst, wenn du jetzt zum Beispiel auf Ballbesitz umsteigen willst.
Ja, und du musst ja vor allem auch 10, 15, 20 Leute haben, die das gedanklich mitmachen und die nicht leicht krummelig sind und denken und sich die ganze Zeit im Training fragen, warum machen wir das eigentlich? Wir haben doch anders Erfolg gehabt. Wenn es nicht funktioniert, ist es ja nochmal was anderes, wenn jemand kommt und neue Ideen hat. Ja, schwierig da. Schwieriges Thema.
Wenn du nochmal auf Kofeld guckst, jetzt hast du gesagt, natürlich die Bremer Zeit, die wirkt bei dir immer noch nach. Das ist ja auch jetzt genau das, was wieder rausgeholt wird nach dieser Negativserie, dass gesagt wird, naja, komm, bei Bremen war es genauso. Da lief es dann auch irgendwann nicht und dann ging es auch von Woche zu Woche eher bergab als in eine andere Richtung. Aber eigentlich ist er doch die ärmste Sau in Wolfsburg.
Ja, ein bisschen tut mir einem schon leid, wenn er da steht. Und man merkt, glaube ich, jetzt auch, dass es ihn angreift oder dass es ihn nicht kalt lässt, solche Ergebnisse und jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander so ein Serienniederlagen abzuliefern, das ist, glaube ich, schon eine schwierige Situation. Mhm. Das tut einem natürlich auch ein bisschen leid und aber so ist, wie sagt man so schön, so ist das Fußballgeschäft, da zählt halt nur der Sieg und der Sieg, der wird natürlich in München morgen nicht unbedingt eingeplant oder kann nicht unbedingt eingeplant werden, hat der Kohlfeld schon selber gesagt, das ist ein Spiel, bei dem man nicht verlieren kann. Aber das sehe ich ganz anders, da kann man richtig, richtig verlieren. Ich glaube, wenn Bayern morgen richtig loslegt und richtig Lust hat, am Schluss nochmal Gas zu geben, da kann es ganz schlimm enden. Da weiß ich auch nicht, was mit dem Kohlfeld passiert.
Da war was mit Lewandowski, der möchte ja auch gerne den Jahresrekord von Cristiano Ronaldo noch brechen. Da braucht er erstmal nur ein Tor zu. Aber wenn wir uns an Wolfsburg und Lewandowski erinnern, da gab es ja auch mal 5 Tore innerhalb von, keine Ahnung, 2 Minuten. Also das war doch damals dieses Feuerwerk, was er da abgeleistet hatte unter Pep Guardiola damals noch. Das 5 Tore tatsächlich, ja, gegen Wolfsburg.
Nach der Einwechslung, genau, glaube ich sogar. Ne,
als Joker. Mit Wut im Bauch, Joker, wahrscheinlich.
Richtig, genau, mit richtiger Wut im Bauch. Und die Paarung ist ja eigentlich, hat ja, also vor 10 Jahren war das ja sozusagen das absolute Spitzenspiel noch. Kann mich erinnern, als Wolfsburg Meister wurde, Grafit, der den Bayern welche eingeschenkt hat und mein Gott, Magath am Spielfeldrand, der den Torwart dann noch auswechselt und die Bayern noch vollends demütigt. Also da war ja schon echt vieles drin. Und wie du eingangs gesagt hast, da war Wolfsburg ganz weit vorn und ganz oben. Und jetzt stehen sie eben da unten auf Platz 11, 3 Punkte zum Relegationsplatz. Das ist schon bitter.
Magath gegen Klinsmann damals, ein Unterschied wie Tag und Nacht, der Hügel der Schmerzen gegen die Buddha-Statuen, aber im Grunde so ein Unterschied ist doch wahrscheinlich auch zwischen Kohfeldt und Nagelsmann, also jetzt nicht so krass, aber zumindest so von der Wahrnehmung.
Ja, also es erscheint zumindest so, dass der Nagelsmann, das war ja für ihn schon ein spannender Wechsel logischerweise, aber auch wahnsinnig beeindruckend, finde ich, wie jemand so einen Verein übernimmt und nahezu geräuschlos die Erfolge fortsetzt, die der Vorgänger hinterlassen hat. Das hat er natürlich echt großartig gemacht, das spricht für ihn. Und bei Kohfeldt läuft es natürlich halt ein bisschen anders gerade.
Jetzt hat er auch noch dann, wenn er dann die Winterpause antritt, eine relativ kurze Winterpause, in der er möglicherweise auch gar nicht viel Zeit dann hat, um das gerade zu rücken, was er gerade rücken musste. Also zumindest mehr Zeit als jetzt in der ganzen Zeit mit englischen Wochen. Aber reicht denn die Zeit, um da entsprechend aus deiner Sicht diese Stellschrauben zu drehen, die er drehen müsste?
Also ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Das ist ja wirklich eine extrem verkürzte Winterpause. Auch wenn jetzt Wolfsburg, glaube ich, schon am 29.30. wieder anfängt mit dem Training, habe ich mich auch gefragt, wie da innerhalb weniger Tage, dann musst du ja natürlich auch körperlich ein bisschen an den Stellschrauben drehen, wenn die Spieler irgendwie nach knapp zwei Wochen wieder oder nach 10, 15 Tagen zurückkommen. Also viel kannst du da in der Winterpause nicht machen. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, dass der Kohfeldt sich da so dran klammert. Aber das klingt ja auch so ein bisschen nach Ausrede.
So sieht's aus. Mal gucken. Also Der ist der eine, der Ausreden braucht, beziehungsweise ein Verein, der Ausreden braucht. Eine andere Ausrede wird in Gladbach gebraucht. Zweitschlechteste Hinrunde seit 2011. Nur 2016/17 hatte man weniger Punkte als jetzt. Aktuell sind es aber auch gerade nur 18 und damit ist man gerade mal einen Punkt weg vom Relegationsplatz 16. 4:17 Gegentore in den letzten vier Spielen. Das ist schlechter als in der Abstiegssaison 98/99 und jetzt geht's auch noch gegen Hoffenheim. Kannst du den Gladbachern irgendwelche mutmachenden Punkte nennen, dass das jetzt vielleicht dann doch kurz vor Weihnachten nochmal wieder was zu bejubeln gibt?
Nö, eigentlich nicht, weil es jetzt ja auch noch ausgerechnet in Anführungsstrichen nach Hoffenheim geht. Ah. Das ist ja eine der Überraschungsmannschaften der Hinrunde, steht auf dem Champions-League-Platz, hat jetzt irgendwie 5 Spiele hintereinander nicht verloren, davon 4 gewonnen. Und auch dieses Unentschieden in Leverkusen war ja eigentlich wie ein Sieg, wenn du bis zur 80. hinten liegst. Schießen da Traumtore, wunderbare Kombinationen. Also die kommen ja gerade erst ins Rollen, die Hoffenheimer. Und die Gladbacher, die sind ja gerade so schön im Abbremsen, ne? Die kommen gerade zum Stehen. Und das ist natürlich eine Paarung, die man sich dann nicht wünscht vor Weihnachten. Ne? Also Gladbach gegen Fürth wäre bestimmt schöner gewesen. Nee, also ich sehe momentan nicht so richtig den Grund, weshalb man optimistisch sein sollte. Also die Mannschaft funktioniert irgendwie nicht richtig. Irgendwie scheint die Chemie nicht zu stimmen, wenn du so Top-Spieler hast und die trotzdem nicht performen, wie man so schön sagt, dann hast du echt ein Problem. Und sagen ja, also viele mutmaßen ja schon, dass da was passieren könnte jetzt nach dem Spiel.
Didi Hamann hat ja sogar gesagt, vorher vielleicht schon, könnte er sich oder vorstellen.
Ja, aber tickt die Zeit schon jetzt, ne? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, ich meine, Max Eberl ist ja schon ein geduldiger Mensch und andererseits hat er ja auch schon ein bisschen rumgezappelt auf der Ersatzbank, der wird natürlich auch nervös. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie also vorm Spiel, kann ich mir nicht vorstellen, es sei denn, sie haben vielleicht schon einen Trainer, der in den Startlöchern steht, aber ich glaube eher, wenn es da nochmal richtig schief geht in Hoffenheim, dass sie sich dann wirklich was überlegen.
Aber er hat 7,5 Millionen bezahlt für Hütter an Eintracht Frankfurt. Also kann er sich's eigentlich leisten, den zu entlassen? Oder muss er es sich leisten? Ist wirklich Hütter denn schuld an der ganzen Misere da? Oder ist es, weil viele ja auch sagen, die Spieler sind zum Teil selber schuld oder haben großen Anteil daran, weil sie gedanklich einfach gar nicht mehr da sind bei Gladbach, sondern schon an den nächsten Sommer denken und sich da mit möglichen neuen Vereinen schon mehr beschäftigen als mit der aktuellen Situation. Und ein anderes Problem, dass eben, weil 7,5 Millionen für Hütter bezahlt wurden, nicht mehr genug Geld dann auch in der Kasse war, weil zusätzlich auch weitere Verkäufe nicht geklappt haben, dass man einfach auch nicht das Material holen konnte, was dann dieser Truppe wieder ein bisschen frischen Wind gegeben hat, weil der scheint ja auch zu fehlen.
Also ich habe jetzt den letzten Kontoauszug von Gladbach nicht gesehen, aber ich weiß also nicht genau, ob sie sich das leisten können, aber es ist natürlich eine Rieseninvestition und so ein Trainer, den kannst du ja auch nicht einfach sagen, tschüss, ab morgen gibt's kein Gehalt mehr, das ist ja auch ein Thema, der hat ja einen Vertrag, der verdient einen Haufen Geld, das heißt, du hast dann zwei Trainer plötzlich, die du bezahlen musst und die tollen Trainer, die sind ja alle natürlich in Vereinen momentan angestellt. Sonst wären sie ja keine tollen Trainer. Das heißt, das ist ja schon ganz schön schwierige Geschichte. Und was die Mannschaft angeht, ich glaube nicht unbedingt, dass man als Spieler dann, dass das ausschlaggebend ist jetzt im November oder Dezember, was nächsten Sommer ist, wenn so ein Spiel losgeht. Ich glaube eher, dass es ein Problem ist, dass sich dann so reinfrisst, dass du plötzlich in einem ganz anderen Modus bist. Also du musst plötzlich dreckig spielen, du musst Punkte sichern, du hast den Abstieg vor dir, also den möglichen Abstieg vor dir. Das sind natürlich ganz andere Anforderungen, als die Bayern 5-0 zerlegen und schön und sozusagen Zauberfußball spielen. Ich glaube, dass da viele Spieler dabei sind in Mönchengladbach, die da vielleicht mental gar nicht drauf eingestellt sind, auf Abstiegskampf. Das könnte noch gefährlich werden.
Es wird vor allen Dingen, du hast es gesagt, weil der Gegner ja eine momentan ein ziemliches Schwergewicht ist mit Hoffenheim, 27 Punkte, eine ganz, ganz harte Aufgabe. Wo würdest du sagen, liegt das Geheimrezept von Hoffenheim? Weil die sind ja doch wirklich unterm Radar da nach oben geflogen. Manche haben es noch gar nicht so richtig wahrgenommen, aber die stehen momentan auf dem Champions-League-Platz.
Ja, ist irre, ne? Also hat bestimmt viel mit Sebastian Hoeneß zu tun, dem die Zeit gegeben worden ist, sich da zu entwickeln, der offenbar jetzt den Draht auch gefunden hat oder den Schlüssel gefunden hat, da oben mitzuspielen. Und das ist wirklich eine der Entwicklungen in der Saison, die ich nicht erwartet hatte, dass die da so weit oben stehen. Kann man nur sagen, Chapeau, auch wie die sich, wie gesagt, da in Leverkusen mal kurz zurückkämpfen. Das ist echt schon beeindruckend.
Und da müssen wir nochmal, wo du gerade Leverkusen und dieses Spiel ansprichst, auch auf die Leverkusen dann nochmal gucken. Wir sind eingestiegen mit Wolfsburg, die alle 6 Jahre irgendwas völlig falsch machen. Leverkusen macht im Winter jedes Jahr eigentlich irgendwas falsch. Da geht's um Weihnachten rum los, dass es bergab geht. Warum?
Ja, das ist eine gute Frage. Haben wir auch, glaube ich, letzte Woche schon darüber gesprochen, ne? Und prompt geht's bergab. Ich verstehe es auch nicht ganz, warum das so ist und was da wer da plötzlich wieder den Hebel umgelegt hat. Also der Kapitän hat ja gesagt, Radetzky, dass sie zu brav sind. Trainer hat gesagt, Defensive ist zu schwach. Also mein 26 Gegentore, das ist schon als Drittplatzierter, ist ja schon auch viel mehr. Also nur 5 Teams haben mehr Tore kassiert. Mhm. Das ist schon verrückt. Und im Übrigen auch, also die Tabellenposition täuscht ja auch so ein bisschen. Es ist ja wirklich unglaublich, dass die Leverkusen als Dritter nur 11 Punkte sozusagen von dem Relegationsplatz weg sind, aber 12 Punkte von den Bayern. Also die Leverkusen ist praktisch dem Abstieg näher als der Tabellenspitze. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja auch kurios. Ja. Und ja, Leverkusen hat mich eigentlich immer beeindruckt in den letzten Jahren, weil sie es immer wieder schaffen, oben dabei zu sein. Und jetzt, ehrlich gesagt, sind sie es ja auch, trotz der letzten Ergebnisse. Kann man nur hoffen, dass da nicht die Rückrunde wieder genauso, wie du es gesagt hast, in die Hose geht. Wobei, dafür gibt es ja auch keine Erklärung. Das sind ja immer völlig andere Mannschaften, andere Trainer. Das ist ja, das müsste ja dann an Rudi Völler liegen, keine Ahnung. Das ist der Einzige, der immer da ist. Also, und das ist ja auch unwahrscheinlich.
Ach, der ist ja bald weg, da können wir da ja den Lackmustest dann machen in der nächsten Saison.
Dann sind sie in der Hinrunde schlecht dann wahrscheinlich dafür.
Ich hatte eben schon befürchtet, dass, als es bei dir geklingelt hat, dass das Rudi Völler ist, weil wir ja kritisch über Leverkusen sprechen, dass er nicht da vor der Tür steht und meckert gleich. Aber
wenn du wüsstest, wie die Spieler und Trainer hier bei mir immer klingeln und Rat wollen. Ich wohne ja in Hamburg, weißt du? Ja,
der HSV. Obwohl, da ist ja, können wir abschließend ja auch gerne nochmal kurz drüber sprechen, da hat man ja wieder so ein bisschen Hoffnung. Oder du nicht?
Du willst wirklich über den HSV reden?
Nein, so eigentlich nicht.
In so einem Spitzensport-Podcast jetzt. Ja, es ist tatsächlich so. Also der HSV, wenn die gegen Schalke gewinnen am Samstag, dann herrscht hier wirklich große Aufstiegsgefahr in Hamburg. Und ich meine, ich finde das ja echt nett. Also ich finde das ja einen sehr lustigen Gedanken, dass St. Pauli und der HSV aufsteigen und dass wir praktisch von 0 auf 2 springen hier in Hamburg und dass wir dann zumindest bei Gästemannschaften kommen, wieder Spitzenfußball haben.
Zwei Berliner und zwei Hamburger Mannschaften in der ersten Liga, die Phalanx München bröckelt.
Ja, München 68, das dauert noch ein bisschen, glaube ich. Ich muss mal gucken, irgendwelche anderen Vorort-Clubs gibt's, Türkgücü könnte noch kommen, aber die Bayern haben einfach alles weggebissen, was da in der Nähe ist. Und selbst was in unmittelbarer Nähe ist, leckt seine Wunden, sag ich mal, Fürth und Nürnberg, und das sind ja alles Clubs, die Augsburg, drittletzter. Also du darfst einfach nicht in der Nähe, du darfst München nicht zu nahe kommen.
Das möchte nur Nagelsmann gerne, weil er dann es kürzer hat, um auf die Toilette zu gehen, wenn er ein Siegesbierchen trinkt, hat er ja gesagt.
Ja, das sind spektakuläre Insights, habe ich auch gedacht. Jetzt wissen wir schon die Trink- und Toilettengewohnheiten des Bayern-Trainers bei Busfahrten. Immerhin fahren sie Bus, ne? Es gibt ja auch uns bekannte Nationalmannschaften, die fliegen so eine Strecke ganz mal locker. Oder uns bekannte Nationaltorhüter, die auch mal von München nach Stuttgart ins Training mit dem Hubschrauber fliegen. Also das ist ja immerhin schon mal CO2-technisch. Mein Bus ist jetzt auch kein CO2-Gigant, aber es ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht.
Der auch keine Bustoilette brauchte, dem reichte eine Bande.
Ja, genau, dem reichte hinterm Tor.
Ja. So sieht's aus. Das ist, finde ich, ein schönes Schlusswort für die heutige Ausgabe des Fever Pitch Podcasts. Für die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Ich wünsche allen Hörern natürlich frohe Weihnachten, guten Rutsch und dir, lieber Alex, natürlich auch.
Ich wünsche auch allen einen guten Rutsch und frohe Weihnachten und dir wünsche ich das auch. Und wir haben zwar eine lange Pause jetzt, eine längere, aber dafür geht's ja ganz schnell wieder im Januar los, im Schneegestöber. wegen der WM 2022 geht es ja schon am, glaube ich, 7. Januar weiter mit der Bundesliga.
Also kurze Pause und dann sind wir wieder da und dann ist auch der Kollege Gottschalk aus dem Urlaub wieder da und dann muss er wieder in der Kälte Deutschlands ran.
Okay.
Frohe Weihnachten.
Ja, auch danke. Tschüss.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Stand jetzt. Die aktuellsten Sportnews in 90 Sekunden plus Nachspielzeit.
Leverkusen macht den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. In Hoffenheim, da träumen sie nicht mehr ganz leise von Europa. Und die Augsburger Panther, die können sportlich den DEL-Abstieg nicht mehr verhindern. Der 2:0-Sieg im Derby gegen Köln war glanzlos, aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon, wenn am Ende tatsächlich die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen rausspringen würde? Mit Geduld und ganz kühlem Kopf blieben die Leverkusener jetzt auch im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und bauten damit den Vorsprung auf Bayern auf 10 Punkte aus. Da nur noch 10 Spiele zu absolvieren sind und die Münchner alles andere als gefestigt auftreten, stand jetzt, dürfte am Titelgewinn kaum noch zu ruckeln sein, auch wenn man sich in Leverkusen immer noch in Understatement übt. Offener ist dagegen die Frage, ob die TSG Hoffenheim in der neuen Saison europäisch spielen darf. Nach dem 2:1-Sieg gegen Werder sieht es damit aber gar nicht so schlecht aus. Stand jetzt sind die Hoffenheimer Siebter und haben damit beste Chancen drauf. Und Maximilian Bayer, der hat zudem noch beste Chancen, mit der DFB-Auswahl zur EM zu fahren. 2 Doppelpacks innerhalb von 9 Tagen sind auf jeden Fall mal ein ziemlich eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für Julian Nagelsmann. 12 Saisontore stand jetzt, stolze Bilanz. Und so viele deutsche Mittelstürmer auf diesem Level gibt's ja auch nicht gerade. Und damit zum Eishockey. Rein sportlich sind die Augsburger Panther nicht mehr zu retten. Den sportlichen Klassenerhalt in der DEL können sie nach der 1:3-Niederlage gegen die DEG nicht mehr schaffen. Aber sie können noch hoffen, dass sie trotzdem drinnen bleiben dürfen. Denn sie müssen nur in die DEL-2 runter, wenn die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine Meister würden. Das sind nämlich die einzigen beiden Zweitligisten, die eine DEL-Lizenz beantragt haben. Letztes Jahr blieben die Panther auch nur drin, weil die aufstiegsberechtigten Teams patzten.